Hallo und herzlich willkommen zum ersten Interview der zweiten Staffel von Game of Creativity. Mit dieser zweiten Staffel wird es wieder meine Aufgabe sein, inspirierende Persönlichkeiten aus der Kreativindustrie, dem Sport und der Wirtschaft zu porträtieren und ihre besten Angewohnheiten, Routinen und Taktiken herauszuarbeiten, die sie zu dem machen, was sie sind. In dieser Episode spreche ich mit Dr. Alexander Steinfurt von Fortuna Düsseldorf. Und dieses Gespräch hat an vielen unterschiedlichen Orten innerhalb und um die Merkur-Spielarena in Düsseldorf stattgefunden. Nach dem gestrigen furiosen Auftakt der Bundesliga-Saison 2019-2020 und dem ersten Sieg im ersten Spiel bei Werder Bremen für die Fortuna kann der Zeitpunkt für die Veröffentlichung dieses Interviews natürlich überhaupt gar nicht passender sein. Ich lade ein zu einem Gespräch über eine schweißtreibende Jugend, die frühe Liebe zum Fußball, den Weg über Berlin und Manchester zurück nach Düsseldorf und darüber, was es bedeutet, die Fortuna-DNA, eine neue Marketing- und Kommunikationsstrategie in einen Traditionsverein einzuführen. Dazu lernt man Alex ganz persönlich kennen und bekommt einen Einblick in seine tägliche Arbeit. Ich hoffe, ihr habt bei diesem Gespräch genauso viel Freude wie ich und es geht nun direkt hinter die Trainerbank ans Spielfeld mit Alex. Viel Spaß! Willkommen zu Game of Creativity und heute habe ich meinen geschätzten Kollegen Alexander Steinfurt zu Gast in der Show. Und Alex ist geboren in Düsseldorf, Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Münster, Oxford und Cambridge. Promotion zum Thema Gegenwart und Zukunft von Eigentumsstrukturen im deutschen und englischen Profifußball. Angefangen hat er als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group. Und nach einer Zwischenstation bei Rocket Internet bist du dann nach England zu Manchester United gewechselt. Und dort warst du verantwortlich für die gesamtheitliche Strategie des Clubs. Und 2017 zurück nach Düsseldorf. Und heute bist du der Direktor für Geschäftsentwicklung, Strategie, Marketing und Digitales und verantwortest hier die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung von Fortuna, insbesondere in den Bereichen Marketing, Vermarktung, Merchandising, Digitales. Und ich freue mich sehr, dass du heute Gast bist. Und habe ich vom Intro irgendwas vergessen?
Nee, nicht, dass ich wüsste, aber erstmal vielen Dank. Bin ganz gespannt, wie jetzt die nächste Stunde rund wird. Ja, vielen Dank für die Einladung quasi.
Ja, super gerne. Wir sind ja auch jetzt schon ein paar Jahre zusammen unterwegs. Ich durfte euch, beziehungsweise das Ganze, was du ja auch hier ins Rollen gebracht hast, ja so ein bisschen als kleiner Stein irgendwie begleiten und fand das schon sehr spannend, was überhaupt dann alles passiert ist. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde ganz gerne mit einer Frage beginnen, die früh in deinem Leben anfängt. Und zwar, wie hat deine Kindheit gerochen?
Wie die gerochen hat? Ja, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ein bisschen nach Schweiß, ein bisschen nach Fußballplatz, weil als Kind eigentlich viel draußen gewesen und schon immer einer derjenigen gewesen, wo die Mutter relativ viele Waschmaschinen anwerfen musste, weil so viel Sportklamotten immer zusammenkamen. Das heißt, das wären wahrscheinlich so die prägenden Geruchssinne meiner oder Gerüche meiner Kindheit. Ja.
Super, das heißt, du hast auf jeden Fall schon viel Fußballerfahrung vorab gehabt.
Ja, ich habe tatsächlich gar nicht so lange im Verein gespielt, aber so in den prägenden Jahren, glaube ich. Ich habe von 8 bis 13 im Verein gespielt, auch hier in Düsseldorf. Und das ist ja schon irgendwie so die Zeit, wo man irgendwie ja schon verstärkt so seine eigene Persönlichkeit herausbildet. Und danach dann noch Tennis gespielt und da schwitzt man im Zweifel genauso. Das heißt, ist schon so ein bisschen der Geruch meiner Kindheit wahrscheinlich.
Ja, super. Und wir stehen auch hier gerade direkt am Fußballplatz. Also für die Hörer, wir fangen das Interview gerade hier direkt hinter der, was ist das, Gästetrainerbank?
Das ist die Gästetrainerbank, genau. Die jetzt nicht im Stadion ist, weil wir gerade ein Konzert hatten und deswegen der Innenraum geräumt werden musste.
Genau, der Rasen, der sieht auch hier ganz interessant aus. Wir blicken hier gerade auf das Spielfeld von Fortuna Düsseldorf und wir sind in der Merkur-Spielarena und ganz leer, das Dach ist zu und eine ganz interessante Atmosphäre hier in so einem ganz leeren Stadion. Es ist wirklich nur vereinzelt in irgendeinem Fensterchen mal jemanden sitzen zu sehen. Ne?
Genau, und auch ganz spannend, auch für die Hörer, eine Tribüne ist gerade hochgeklappt. Das sieht man auch nicht in vielen Stadien, aber wir haben hier so ein bisschen auch tribünenseitig eine Multifunktionalität drin. Das heißt, man kann hier mit dem LKW direkt aufs Spielfeld fahren und da sind jetzt noch die letzten Aufbauten abtransportiert worden.
Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ganz tolle Atmosphäre und wir werden die Hörer ein bisschen mit auf eine Reise nehmen, auch durch das Stadion, werden an unterschiedlichen Orten sprechen und um ja in diese Reise direkt mal einzusteigen, würde ich gerne zunächst mal ein bisschen über deine Vergangenheit sprechen. Und zwar, kannst du dich noch erinnern,
oder an den Moment erinnern, an dem du die Entscheidung getroffen hast, im Profifußball anzuheuern? Und was war dafür die Motivation?
Für einen Spieler, für einen Profikader hat es bei mir leider nicht gereicht. Ich glaube, das war tatsächlich gar nicht so geplant. Also ich habe jetzt nie irgendwie den Masterplan gehabt zu sagen, ich möchte irgendwann im Fußball arbeiten, sondern das hat sich tatsächlich eher so ergeben. Ich habe irgendwie an der Uni auch versucht, so im akademischen Rahmen mit Fußball mich auseinanderzusetzen, grundsätzlich mit Themen mich auseinanderzusetzen, die mir Spaß machen. Sport ist ein Thema davon. Und insofern, das hast du am Anfang gesagt, die Promotion in dem Bereich gemacht. Ich habe auch eine Masterarbeit in dem Bereich geschrieben, fand das immer spannend, aber hatte jetzt nie die Vorstellung, dass das tatsächlich bei mir beruflich in dem Bereich enden würde. Und als ich damals in Berlin war bei Rocket Internet, habe ich dann tatsächlich einen Anruf aus Manchester bekommen und habe das Angebot bekommen, da die Strategie mit zu entwerfen, und habe da tatsächlich kurz überlegt, weil mir das in Berlin auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber dann bin ich doch relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, das ist so eine interessante, spannende Aufgabe, die kann ich nicht verstreichen lassen, und die muss ich jetzt wahrnehmen.
Das ist quasi der Ritterschlag direkt zu Beginn der Karriere.
Ja, ich hatte ja vorher tatsächlich auch schon gearbeitet, aber ist natürlich schon eine spannende Herausforderung am Anfang der Sportkarriere quasi, weil selbst wenn du jetzt in den letzten Jahren nicht den überbordenden sportlichen Erfolg gehabt haben, also nie die Champions League gewonnen haben. Ich glaube, das letzte Mal 2011 ist es immer noch an allen Zahlenwerten gemessen die größte Sportmarke der Welt. Und da kann man unheimlich viel mitnehmen, unheimlich viel auch gestalten, und insofern eine extrem spannende Aufgabe.
Wie darf ich mir das denn vorstellen? Wie war denn dein Aufgabengebiet dann da, als man dich dazu geholt hat, die Strategie zu entwerfen?
Also wir haben es tatsächlich es gab ein Vorstandsmitglied, was das Thema Strategie unter sich hatte, und dann damals auch mit einer deutschen Kollegin zusammen das Ganze quasi über die einzelnen Abteilungen hinweg gemacht. Das heißt, für die jetzt nicht so tief im Fußball drin sind, es gibt ja immer so ein paar größere Abteilungen oder die einen Fußballverein ausmachen, gerade das Thema Merchandising, Vermarktung, Marketing, das Thema Medien auch gerade da groß. Also die haben, ich glaube, 110 Leute allein in der Medienabteilung. Und da gibt es immer viele Projekte, gerade diejenigen, die halt in die Zukunft gerichtet sind, die darüber entscheiden, okay, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln. Und da ist es eben so, dass die Themen dann nicht immer exklusiv von dem Leiter der Abteilung getrieben worden sind, sondern eher so aus dieser zentralen Rolle heraus. Und da haben wir dann quasi für den Vorstand das Ganze erarbeitet und insofern auch sehr schnell einen sehr, sehr tiefen Einblick in ganz viele unterschiedliche Themenbereiche bekommen.
Wahnsinn, das heißt, du hast natürlich da enorm viel Erfahrung auch direkt sammeln können in diesem Bereich, was dir natürlich heute auch von großem Nutzen wahrscheinlich sein wird.
Ja, genau, also natürlich eine ganz andere finanzielle Ebene, weil der Umsatz selbst jetzt im Erstligajahr hier ist da ungefähr 10-mal so groß, aber die Grundproblematiken, die Grundherausforderungen sind genau dieselben. Wie kann man einen potenziellen Sponsor davon zu überzeugen, bei einem Verein zu unterschreiben? Wie kann man ein Stadion ausverkaufen? Wie kann man Merchandising-Umsätze generieren? Und wie kann man das alles so machen, dass man eben die Fans auf dem Weg mitnimmt? Wobei, das muss man ehrlich sagen, das Thema in England weniger hoch gehalten wird als hier in Deutschland. Aber ansonsten sind sehr ähnliche Herausforderungen.
Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, da tauchen wir gleich auch noch mal ein bisschen ein. Mich würde jetzt allerdings an dieser Stelle interessieren, du bist ja sehr schnell oder sehr zielgerichtet, glaube ich, an verschiedene Stationen in deiner Karriere bisher gekommen. Und wie sieht das eigentlich mit der anderen Seite aus? Hast du gegebenenfalls sogar einen Lieblingsmisserfolg oder einen, der dich gegebenenfalls sogar an die Stelle gebracht hat, wo du jetzt bist? Nicht beruflich, sondern so in deinem Leben.
Also zum einen ist es tatsächlich nicht so, dass ich durchs Leben gelaufen bin und mir immer die Frage gestellt habe, wie kann ich den nächsten Schritt machen und was kommt jetzt danach und ich muss ja jetzt das und das machen, sondern es waren tatsächlich immer Schritte, die sich natürlich ergeben haben, weil...
Das sind ja auch Chancen, die sich ergeben.
Genau, also weil
Möglichkeiten, die man annehmen kann.
Also zum Beispiel damals der Schritt aus der Beratung hinaus, das war einfach so, dass ich gesagt habe, das war ein guter Start ins Arbeitsleben, aber ich hätte da jetzt nicht meine dauerhafte berufliche Zukunft drin gesehen und deswegen war ich dann ganz froh, dass sich da andere Optionen ergeben haben. Und so war es eigentlich bei den Wechseln, die ich bisher gemacht habe, glücklicherweise immer. Und es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das eine, da bin ich total auf die Fresse gefallen und deswegen ist das vielleicht auch ganz gut und deswegen bin ich heute hier. Aber klar, ist natürlich bei jedem, der irgendwie berufstätig ist oder auch nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch im privaten, gibt es mal Dinge, die laufen gut, mal Dinge, die laufen schlecht. Und ich glaube, all diese Sachen haben irgendwie Einfluss darauf, wer du im Endeffekt als Person, als Charakter bist. Und klar, man muss natürlich auch da mit Niederlagen und mit Misserfolgen umgehen. Und ich glaube, je kompetitiver das Umfeld ist, desto mehr gibt's davon. Und das hört sich so banal und abgedroschen an, aber ich glaube, daran wächst man ja auch, dass man irgendwie lernt, damit umzugehen und nicht immer alles nur reibungslos funktioniert.
Natürlich. Ich meine, du bist ja auch noch trotzdem relativ jung. Und wir sind ja, glaube ich, so ungefähr ein Jahrgang. Und ich kann das ja auch mit mir vergleichen. Ich wusste ja auch nicht genau, wo die Reise hingeht. Und ich habe das auch nie richtig planen wollen. Ich habe nur immer versucht, Möglichkeiten zu erkennen und das zu machen, wo ich das Gefühl habe oder jeden Morgen das Gefühl habe, dass das irgendwie einen Sinn hat, dass mir das Spaß macht und dass ich irgendwo auch einen gewissen Wert schaffen kann. Und das war zumindest meine Motivation, auch irgendwann mich selbstständig zu machen. Und ich glaube, dass das für dich natürlich auch etwas ist, du willst dich ja in gewisser Weise auch selbst verwirklichen. Und das ist natürlich ein sensationelles Umfeld, mit solchen Marken arbeiten zu dürfen. Und das Thema Branding ist ja auch eins, was dich heute sehr, sehr beschäftigt. Und ich glaube, wenn wir jetzt gleich zu der Gegenwart kommen, da bin ich sehr interessiert, was da alles passiert ist, seitdem du in diesen Sportbereich gewechselt bist. Aber lass uns noch mal ganz kurz in der Vergangenheit bleiben. Das heißt, du hast ja ganz unterschiedliche Stationen gehabt. Du hast ja die Unternehmensberatung gehabt. Dann Rocket Internet ist ja ein Unternehmen, soweit ich weiß, was unheimlich viele Startups aufbaut und ganz unterschiedliche Sparten bedient. Und das hört sich für mich jetzt im ersten Moment sehr, sehr abwechslungsreich an, im Verhältnis vielleicht zu dem Leben in der Unternehmensberatung. Und wie war denn da der Schritt und was hat dich denn da so motiviert, da hinzukommen?
Also ich glaube eigentlich so ein bisschen das, was du auch über dich selbst gerade eben gesagt hast, nämlich ich finde Umfelder immer extrem anregend, wo man gestalten kann und wo man Dinge umsetzen kann und wo man einfach auch seine eigenen Ideen mit reinbringen kann. Und so ein bisschen war das damals für mich auch die Motivation, dann nach der Beratung in so ein ganz anderes Umfeld zu gehen, was sehr schnell ist, was sehr abwechslungsreich ist, wo man manchmal am Tag noch nicht weiß, wie es dem Unternehmen in der Woche geht und man muss alles auf den Kopf stellen, um irgendwie zu überleben oder die nächste Wachstumsstufe zu erreichen. Das ist ja unheimlich lehrreich, weil ich bin damals aus der Beratung gekommen und war Mitte, Ende 20 und auf einmal, ja Mitte 20 eher, auf einmal hatte ich ein Team von 50, 60 Leuten, was ich führen musste und allein da so ins kalte Wasser geworfen zu werden, war unheimlich unheimlich spannende und lehrreiche Erfahrung. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dieses Gestalten, das finde ich zumindest immer sehr interessant. Deswegen war es, glaube ich, so damals auch bewusst heraus aus einem sehr sehr strukturierten und sehr weit entwickelten Umfeld hin zu einem sehr jungen, sehr wenig definierten Kontext, wo man auf einmal eben ja ganz viel anstoßen konnte. Und ähnlich war es dann jetzt auch, als ich aus England wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, wo auch der ein oder andere mich gefragt hat, ja, warum gehst du jetzt von Manchester United zu Fortuna? Ja, zum einen, weil ich hierher komme und es irgendwie mein Heimatverein ist, aber ich glaube auch hier wieder das Motiv, weil es etwas ist, wo man unheimlich viel gestalten kann und ganz viele Dinge bewegt werden können.
Ja, ich meine, gerade jetzt, ne, in der Phase, du bist jetzt 3 Jahre hier, ist das richtig?
Nee, oder? Ich bin, knapp 2 Jahre erst.
2 Jahre, ja. Okay. Ich meine, da ist natürlich auch eine Menge passiert hier in Düsseldorf und das war ja sowieso in den letzten Jahren so, dass da unheimlich viel schon hinter den Kulissen, glaube ich, gebrodelt hat, was sich entwickelt hat. Und jetzt passiert im Moment so viel gleichzeitig. Also auch gerade mit der sportlichen Situation zusammen ist das natürlich sehr spannend, dass jetzt die erste Liga erreicht wurde, dass im Nachwuchs eine Menge passiert und dass auch in der Kommunikation und in der Strategie natürlich eine Menge passiert. Ja, wir sind jetzt rübergelaufen in die Kurve und stehen hier inmitten der Ultras, allerdings ganz leer und ja, auch sehr spannend, hier die Perspektive mal einzunehmen. Und wir sprechen über die Gegenwart und mich würde interessieren, du verantwortest ja hier den aktiv gestalteten Wandel oder bist auch dafür, oder es ist einer deiner Aufgaben und du bist dafür ja hier hingekommen und seit deinem Einstieg ist natürlich sehr viel passiert schon und unter anderem wurde die Fortuna DNA definiert und das war für mich zumindest in dem Moment, als das passierte, ein Begriff, den ich natürlich kenne, aber mich hat total interessiert, was passiert da und was waren da die Gedanken und warum wurde das gemacht und was war so die Motivation, das so hoch aufzuhängen?
Ja, es, wie du sagst, war tatsächlich irgendwie ein ganz wichtiges Thema für uns, weil wir, glaube ich, als Verein, und das habe ich vorher immer so von draußen wahrgenommen als Fan, vor der schwierigen Herausforderung standen, dass du nicht wirklich definiert hattest, wofür steht eigentlich die Fortuna? Was sind die Werte? Was vereint uns? Was wollen wir uns auf die Fahne schreiben? Und natürlich kannst du auf der einen Seite sagen, ja, ich als Fan kann dir genau sagen, was die Fortuna ist. Nur das Problem ist, wenn du halt mit 5000 Fans sprichst, dann sagen dir 5000 Fans was anderes und jeder hat so seine eigene Definition. Und das war das eine Problem. Und das andere Problem oder die andere Herausforderung war dann noch, dass ich dieses so leicht diffuse eben auch in der visuellen Darstellung wieder gespielt hat. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber wenn wir es jetzt wirklich mal auf die Fortuna-DNA beschränken, dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, mal wirklich niederzuschreiben und zu vereinheitlichen, wofür stehst du? Weil du kannst ja nicht erwarten, dass jeder, wenn wir ein Stadion, in dem wir gerade sind, da passen 54.500 rein, dass jeder, der hier hinkommt, gerade diejenigen, die vielleicht nur mal zu den Topspielen vorbeischauen, dass jeder weiß, okay, das ist die Fortuna und dafür steht's. Und du musst halt, glaube ich, auch als Verein dafür kämpfen, dass die Leute verstehen, wofür du stehst, weil das macht auch eine Attraktivität aus. Das sieht man an Vereinen, die eine hohe Identifikation haben herstellen können mit ihren Fans, mit der Stadt. Das ist für uns eine ganz, ganz große Herausforderung und deswegen haben wir halt gesagt, wir müssen es definieren, wir wollen es niederschreiben. Allein schon, wenn wir jetzt jemand Neues einstellen, einen Mitarbeiter, der kommt vielleicht nicht aus Düsseldorf, woher soll der wissen, nach welchen Werten oder nach welchen Idealen er sich richten soll? Wenn wir einen neuen Spieler dazu holen, die bekommen jetzt auch alle die Fortuna-DNA ausgehändigt. Im Endeffekt also wirklich der Prozess zu sagen, wir müssen definieren, wer sind wir und wofür stehen wir. Und das war und ist die Fortuna-DNA.
Ja, und das ist ja auch ein sehr umfangreiches Dokument geworden oder beziehungsweise in der Kombination mit dem neu gestalteten Corporate Design. Und das ist ja auch etwas, was so eine Marke natürlich sehr, sehr stark auch visuell unterstreicht und nach außen trägt. Und wie war denn dieser Prozess? Insbesondere, ich meine, für dich sind diese Prozesse ja klar und das ist etwas, was du auch aus dem tagtäglichen Leben wahrscheinlich kennst. Aber wie ist das, das mit so einem ganzen Verein abzustimmen? Und wie ist so ein Prozess denn intern zu verstehen?
Ja, ich glaube, ein Fußballverein ist komplett unterschiedlich von, was die ganzen Logiken anbelangt, von einem normalen Unternehmen. Ich glaube, es gibt gewisse Prozesse, die muss man irgendwie stringent führen, also so wie sie auch ein Unternehmen führen würde. Aber ansonsten, allein schon was die Ebene Emotionalität anbelangt, gibt es nichts Vergleichbares wie den Sport oder den Fußball. Wenn man sich mal die stärkste Marke weltweit, ist wahrscheinlich Apple, anschaut. Es gibt jetzt wenige, die würden sich ein Apple-Logo tätowieren, aber im Fußball ist es normal oder im Sport, dass man sich, oder es gibt zumindest viele, die sich auch das Wappen ihres Lieblingsvereins auf die Brust oder auf den Oberarm tätowieren. Und insofern war es für uns und ist es immer extrem wichtig zu gucken, dass all das, was wir machen, dass das eben auch nichts ist, wo wir unsere Fans, unsere Mitglieder nicht bei abholen, sondern die müssen immer involviert sein. Und so war es eben zum einen bei der Fortuna DNA, wo wir gesagt haben, das wollen wir nicht von oben herab runterschreiben, sondern dem Ganzen ist ja ein jahrelanger Prozess vorweggegangen. Der ist dann zwischendurch mal gestoppt worden, aber die Grundlagen waren auch schon, sind Interviews geführt worden mit mehr als 3000 Leuten. Es sind andere Clubs interviewt worden, es sind Vertreter der Fortuna, es ist die Presse interviewt worden. Also wirklich ganz viele, Workshops haben stattgefunden, Fankongresse, ganz viele unterschiedliche Ebenen, über die Input generiert worden ist. Und das haben wir alles zusammengefasst und haben versucht, die Schnittmenge daraus zu destillieren, damit wir eben nicht die Situation haben, 5000 Leute, 5000 unterschiedliche Sichtweisen, sondern was ist eigentlich der gemeinsame Nenner, den alle haben? Und wir haben gesagt, wir wollen bewusst keinen Claim machen, das ist austauschbar, das ist, wenn du nicht die ganz große Sichtbarkeit hast, wie jetzt in Bayern, München, auch schwer, sowas zu etablieren. Und dann haben wir uns halt auf 8 Schlagworte geeinigt, die wir, die glaube ich genau das widerspiegeln, was dabei rausgekommen ist aus den Interviews. Und viele der Schlagwörter werden auch andere Vereine im Einzelnen für sich beanspruchen. Also Tradition und Heimat werden auch andere für sich beanspruchen. Aber ich glaube, das Besondere ist, dass alle 8 Begriffe zusammengenommen nur wirklich zu Fortuna passen und wirklich einzigartig für die Fortuna sind. Und klar, bei so einem Prozess ist es dann extrem schwierig bzw. herausfordernd, jeden abzuholen, weil du hast, also in einem Unternehmen ist es so, da sagt die Kommunikationsabteilung, das ist unser Vorschlag, der Vorstand sagt vielleicht, ja, ändert noch das oder ja, machen wir so, und dann wird es einfach runterkaskadiert. Und bei uns ist es eben so, dass wir vor allen Dingen die Mitarbeiter, die Spieler, aber auch die Fans abholen wollen. Das Fan-Abholen hat eben durch den ganzen Prozess davor schon stattgefunden. Und dann war es so, dass wir eben das auch den Mitarbeitern ganz dezidiert vorgestellt haben, da nochmal Feedback aufgenommen haben, nochmal ein paar Anpassungen vorgenommen haben. Das war das Thema Fortuna DNA und ähnlich dann eben auch beim Corporate Design. Die Herausforderung hatte, das, was wir jetzt niedergeschrieben hatten, auch in eine emotionale Darstellungsform zu überführen. Und das ist gar nicht so einfach, da haben wir lange geschaut. Ja,
das glaube ich, das stelle ich mir aber auch extrem, extrem spannend vor. Gerade wenn du sagst, das gibt da so unterschiedliche Bereiche. Das gibt einmal natürlich alle internen Fortunen, jetzt mal Spieler noch ausgeklammert, aber alle, die wirklich an diesem großen Ganzen arbeiten. Dann gibt es natürlich die Spieler, die diese Werte ja auch transportieren müssen und natürlich auch wollen, denke ich. Und dann gibt es halt die Fans und diesen großen Fankreis, den man ja eigentlich gar nicht definieren kann. Das sind natürlich immer die Mitglieder, dann alle Fans, die ins Stadion kommen und alle, die irgendwo mit der Fortuna verbunden sind. Und das stelle ich mir extrem spannend, aber auch herausfordernd vor, da diese drei Bereiche halt zusammenzubringen. Interessanter Ansatz, dass ihr da so viele Leute befragt und dann daraus die Essenz zieht und das daran dahin aufbaut, finde ich sehr gut, weil das so zu machen, dass man das einfach vorgibt, ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, aber die kann natürlich auch genauso gut nach hinten gehen, ne? Dass man
ja, genau, das ist eben die große Gefahr. Und
hast halt eine Chance.
Genau, du hast eine Chance und du hast auch bei dem einen oder anderen Verein, der jetzt Thema Gestaltung an sein Logo rangegangen ist, gemerkt, dass das auch durchaus nach hinten losgegangen ist. Ich weiß gar nicht mehr, irgendein Verein hatte kürzlich nochmal ein neues Logo präsentiert und am selben Tag noch zurückgezogen, weil es eben so viele Fanproteste gab. Bekannte Beispiel von Juventus Turin, die sich ja extrem von dem entfernt haben, was die vorher ausgemacht haben, was, glaube ich, zumindest bei den ursprünglichen alteingesessenen Fans gar nicht gut ankam. Und insofern, auch wenn man schaut, Bayern München, wie sensibel manche Themen sind, das Thema Trikotfarbe, also da wird ganz stark thematisiert, kann das sein, dass wir in mintfarbenen Trikots spielen. Daran erkennt man so ein bisschen, wie sensibel viele Themen oder wie viel sensibler viele Themen im Fußball sind, wo man in der Unternehmenswelt sagen würde, okay, machen wir oder machen wir nicht.
Da anzudocken, was mich auch brennend interessieren würde, ist, inwieweit ist denn bei dem Branding und bei der Kommunikation, gerade von so einem Profiverein, inwieweit ist da Kreativität und Emotionalität wichtig?
Ja, extrem wichtig. Also ich glaube, vor allen Dingen extrem wichtig in der Lage, in der wir uns befinden, weil du hast nun mal in der Bundesliga, in der wir jetzt glücklicherweise spielen, hast du die Herausforderung, dass du als derjenige Verein, der in der Finanztabelle, sage ich mal, auf dem 18. Platz steht, vielleicht noch geteilt mit Nürnberg, du ein Zehntel grob des Umsatzes vom ersten machst, nämlich von Bayern München. Das hat etliche Gründe. Ein Grund dafür ist, dass die Fernsehgelder vielleicht nicht ganz so so gerecht verteilt sind, wie man sich als kleiner Verein es wünschen würde. Aber das ist die Startvoraussetzung, mit der du halt arbeiten musst. Und insofern ist immer die Frage, die wir uns stellen, wie schaffst du es, ein, zwei, drei Plätze nach vorne zu kommen und jemanden zu überholen und quasi in so viele Mittel zu generieren, dass du eben eine stärkere Mannschaft aufs Spielfeld schicken kannst. Das ist ganz schwierig, jemanden zu überholen, der schon seit 5, 6, 7, 8, 10 Jahren in Folge Bundesliga spielt. Und
klar, da kannst du ja auch ganz anders planen.
Genau, du kannst ganz anders planen, aber ich glaube, der einzige Ansatz ist eben, dass du sagst, du musst die Sachen schneller, flexibler und kreativer machen, als die anderen das machen. Und ich glaube, da hast du eine Chance in der Bundesliga, weil der Sport antiquiert ist von den Strukturen, auch von der Art, wie gedacht wird, wie gehandelt wird, und du, wenn du irgendwie innovative Ideen hast oder Sachen versuchst, kreativer anzugehen, hast du unheimlich viel Gestaltungsspielraum oder kannst auch mal jemanden überholen, der vielleicht eigentlich von der Größe und von der Reichweite vor dir steht, aber wenn du Dinge anders denkst und anders angehst, dann hast du da schon ganz viele Chancen, das zu versuchen, und ja, da sind wir halt tagtäglich dabei.
Ja, und das sieht man ja auch jetzt schon im Auftritt dieser Saison. Ich finde, da ist unheimlich viel passiert. Da ist ein sensationelles neues Corporate Design. Da ist eine tolle Saisonkommunikation beziehungsweise Spieltagskommunikation entstanden. Und das trägt sich ja irgendwie durch alle Bereiche durch. Das sind Anzeigen. Das ist das, was hier im Stadion passiert. Überall tauchen diese einzelnen Elemente auf, und man merkt auch als Fan, denke ich, der jetzt vielleicht nicht so designaffin ist oder den dieses Thema vielleicht gar nicht so sehr berührt wie jetzt jemanden, der in dieser Branche vielleicht arbeitet oder der sich auch wie du tagtäglich damit auseinandersetzt, dass da irgendwie gerade ein ziemlich guter Schuh draus wird und dass das total spannend ist, das zu beobachten.
Also ja, vielen Dank. Es freut mich natürlich umso mehr, das aus dem Mund von jemandem zu hören, der sich tagtäglich wirklich ganz vertieft mit solchen Themen beschäftigt. Aber ja, ist natürlich ein guter Startpunkt zu sagen, okay, wir haben jetzt ein neues Corporate Design, und da kann man natürlich leichter drauf aufsetzen, als wenn man einfach so ein bisschen ins Blaue hinein gestalterisch arbeitet. Aber das ist jetzt, was das Thema anbelangt, natürlich auch tagtäglich für uns der Anspruch zu gucken, wie können wir es eben in die einzelnen Bereiche reinstreuen und da wirklich mit Leben füllen.
Ja, ja, absolut. Und apropos mit Leben füllen, nimm uns doch mal mit in deine Schuhe und sag uns doch mal, wie so ein Tag bei dir aussieht und wie du vielleicht auch einzelne Projekte beziehungsweise so eine Saison für dich planst und was da so langfristig für dich wichtig ist und wie so ein Tag aussieht.
Ja, ist tatsächlich irgendwie eine relativ hohe Themenbandbreite, und das führt dann häufig dazu, dass ich eben, wenn ich so sonntagsabends zu Hause bin und mal auf dem Handy den Kalender für die nächste Woche durchgehe, merke, dass ich 36 bis 38 Termine in der Woche habe und dann plus halt abends manchmal noch was. Aber ja, sehr viele Meetings, also weil es eben so viele Abstimmungsrunden bei allen Themen gibt. Also es kann Merchandising-Thema sein, wo wir sagen, wir machen die Kollektionsplanung für die kommende Saison. Das kann ein Vermarktungsthema sein, dass wir entweder mit einem potenziellen Partner sprechen oder einen existierenden Partner bei uns begrüßen oder bei ihm im Unternehmen sind und die nächste Strategie besprechen. Das kann ein Ticketing-Thema sein, weil wir sagen, wie schaffen wir es, die Auslastung noch zu erhöhen? Also eine sehr, sehr hohe Bandbreite. Und insofern ist auch keine Woche wie die andere. Das ist dann immer an Themen orientiert. Manche laufen durch, also dass man zum Beispiel sich mit den jeweiligen Abteilungsleitern abstimmt, das passiert einfach jede Woche. Aber dann gibt's natürlich immer Schwerpunktthemen, also das Thema Corporate Design, also die Entwicklung war ein großes Schwerpunktthema. Fortuna DNA natürlich, Thema Nachwuchsleistungszentrum, da bin ich jetzt weniger immer wieder, außer in der Gestaltung und in der inneren Bespielung. Aber so gibt's ganz viele Themenschwerpunkte, und die sind eher dann ja ad hoc übers Jahr aufpoppend, und dann sind sie auch wieder vorbei. Aber gleichzeitig gibt's eben Themen, die kehren wieder. Die sind einfach jede Saison gegeben. Das Thema Trikots ist ein ganz großes, wo wir angefangen haben, die komplett, ich glaube als einziger Verein in Deutschland, komplett selbst zu gestalten. Machen da das Ganze wirklich bis zur letzten Naht, das komplette Design in-house und versuchen da natürlich auch spannende Themen zu finden. Gleichzeitig dann die Aktivierung und Präsentation dieser Trikots. Ganz wichtig, das Thema, wir wissen jedes Jahr, wir wollen irgendwie wieder eine Plakatkampagne für die Spieltage im Umland machen. Jetzt gerade planen wir noch so ein, zwei andere schönere Geschichten rund um das Thema Mitgliedschaft und wie können wir eigentlich Leute in angrenzenden Städten noch besser erreichen, weil wir in Düsseldorf haben ja die Herausforderung, eigentlich sobald man das Stadtgebiet verlässt, ist man entweder in Kölner, ich sag jetzt mal Feindesland, in Dortmund, Schalke, Duisburg, Gladbach, Leverkusen, also alle Bundesligisten oder viele Bundesligisten hier im Umland, und da ist halt die Herausforderung, wie kann man da noch mehr Mitgliedspotenzial und Zuschauerpotenzial ziehen.
Und gibt es etwas, worauf du dich gerade besonders fokussierst?
Nichts, wo ich jetzt sagen könnte, dafür lasse ich alles andere liegen. Das Thema Umlandskampagnen, also wir werden jetzt wahrscheinlich in einer Nachbarstadt das erste Mal so eine Kampagne fahren und werden mal testen, wie das läuft. Und das sind so jetzt Dinge, mit denen ich neben der Stadionvertragsthematik eben viel Zeit verbringe. Mhm.
Ja, also was ich persönlich ganz spannend finde, ist, dass ihr auf so unterschiedliche Profiteams setzt, auch was das Thema Kreativität und auch Umsetzung der Kampagnen und der einzelnen Herausforderungen angeht.
Und vielleicht kurz zur Erläuterung, wir gehen hier gerade die Treppenstufen runter, deswegen der komische Sound im Hintergrund und das Licht ist auch gerade im Stadion ausgegangen, deswegen hoffen wir, dass wir noch heil zurück zum Büro kommen, aber...
Du kennst dich ja hier aus.
Ich kenne mich aus, ja.
Ich vertraue dir da. Ja, und das ist spannend zu sehen, wie sich das auch entwickelt hat. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter, smarter Schritt war, um da die Ziele auch schnell zu erreichen. Also sprich, sich auf Spezialisten zu verlassen, die Kampagnen umsetzen und auch zum Beispiel jetzt sowas sehr umfangreiches, kreatives wie ein Corporate Design neu zu entwickeln. Und ja, da denke ich, habt ihr euch sehr gut aufgestellt. Und wie sind denn da so eure Erfahrungen, wie ist da euer Feedback zu, was ihr erhalten habt, auf das, was jetzt geschehen ist?
Ja, also zum einen, ja, hast du vollkommen recht. Wir haben versucht, so ein bisschen weg vom Ansatz zu gehen, dass wir vorher lange mit einer großen Agentur zusammengearbeitet, die... Ich glaube, ja, insgesamt wurde dann so ein bisschen die Zusammenarbeit etwas träger und so ein bisschen ist dann auch, glaube ich, wenn man fast ein Jahrzehnt zusammenarbeitet, so ein bisschen die Luft raus gewesen und haben aber auch unabhängig davon ja die Herausforderung gehabt, du hast, wenn du mit einer großen Agentur zusammenarbeitest, hast du eben nicht immer wirklich den Spezialisten, also jemanden in einer Agentur zu finden, der wirklich gut Corporate Design oder eine Schrifttyp kreieren kann, das ist, würde ich sagen, eher die Ausnahme.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch für größere Agenturen jetzt eher nicht das Steckenpferd, sondern da die klassische Kommunikation, und ich denke, für solche Gebiete gibt es da auf jeden Fall halt die erfahrenen Designbüros und Profis, die da einfach genau wie jetzt wie so ein Fußballteam ja auch aufgestellt ist, hat man da einfach Spezialisten für.
Genau, und also genau wie du sagst, zu schauen, wer ist eigentlich wirklich dafür prädestiniert, und wir haben auch bei allen Sachen, die wir gemacht haben, haben wir wirklich richtig ausführliche Pitch-Prozesse gehabt, wo wir uns viele Ideen angeschaut haben und hatten dann das Glück, dass wir immer tolle Ansätze präsentiert bekommen haben. Da sieht man dann, dass das Thema Sport eben auch nochmal viele begeistert, auch auf der kreativen Seite, und vielleicht dazu bringt, nochmal den extra Schritt zu machen. Und du hast eben danach gefragt, wie das angekommen ist. Das ist in allen Sachen tatsächlich extrem positiv angekommen. Jetzt hört man es gerade hallen, weil wir gerade durch die Katakomben hier gehen. Extrem positiv angekommen. Wir haben für das Corporate Design 2 Red Dot Awards gewonnen, haben jetzt den German Design Award gewonnen. Das ist schön. Noch schöner war es, dass wir gemerkt haben, dass es auch bei den Fans gut angekommen ist. Und insofern ist das ein Weg, den wir auf jeden Fall jederzeit wieder gehen würden und das auch bei allen Sachen. Also jetzt haben wir zum Beispiel im Bereich der Inneneinrichtung für unser neues Nachwuchsleistungszentrum geschaut, mit wem wir das machen können. Haben wir auch wieder eine kleinere Agentur gefunden und ja, das ist, glaube ich, für uns genau der richtige Weg gewesen.
Ja, absolut. Wir sind jetzt gerade vor dem Stadion, laufen zum Trainingsgelände und hier, wie man hört, startet gerade der Flieger, noch ist er hier Flugbetrieb. Und wo wir jetzt gerade zu dem Trainingsgelände laufen und auch über das Nachwuchszentrum gesprochen haben, was ja auch immer wieder ein Thema ist, auch gerade im kreativen Bereich beziehungsweise auch im Bereich Marketing oder auch überhaupt, ist das Thema Führung. Und was ich total spannend finde, ist, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du relativ früh ein Team eine Größe von 60 Leuten ungefähr hattest und jetzt ja natürlich auch deine Mitarbeiter hast und sicherlich auch in Manchester. Und das sind ja jetzt ganz unterschiedliche Welten. Und wie geht man denn mit dem Thema Führung um, wenn man zum einen mit einem Team von Kollegen arbeitet, gleichzeitig aber auch Profisportler hat oder sogar Weltstars wie bei ManU? Was bedeutet das und wie geht man damit um? Gibt es da Schnittstellen für dich und wie bist du persönlich mit dem Thema Führung da umgegangen?
Ja, ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, da muss quasi jeder so ein bisschen seinen eigenen Ansatz finden, der am besten zu ihm passt. Also ich habe halt da auch sehr unterschiedliche Teams in meinen unterschiedlichen Stationen vorgefunden. Also wenn man jetzt an die Welt der Startups denkt, da ist, glaube ich, das Durchschnittsalter 22 von den Leuten, die da gerade auf operativer Ebene arbeiten. Alle sind super engagiert, motiviert und wollen das aber vielleicht auch nur ein Jahr machen und sind vielleicht gerade aus Spanien oder Italien nach Berlin gezogen und wollen eigentlich primär das Berliner Leben mitnehmen. Und ganz anders ist es...
Ist das so?
Ja, ist tatsächlich so, habe ich gehört. Ganz anders ist es jetzt hier
ganz schnell
bei der Fortuna, wo du sehr viele Leute hast, die sehr lange hier auch schon arbeiten und ja teilweise auch die Viertliga-Zeiten mitgenommen haben. Hm. Und deswegen glaube ich, muss da jeder so seinen eigenen Ansatz finden. Ich finde das schön, wenn man es schafft, dass man eben mit den Leuten, die man mit denen man tagtäglich bei der Arbeit zu tun hat, auch in der Theorie und vielleicht auch in der Praxis abends noch was trinken gehen kann. Haben jetzt die Gelegenheit gehabt, im letzten Jahr auch das Team insgesamt oder den Verein insgesamt, um die ein oder andere Position zu erweitern. Und da haben wir natürlich auch immer ganz viel Sorgfalt daran investiert, zu schauen, dass die Leute nicht nur fachlich, sondern auch menschlich in den Club reinpassen. Hm.
Und wie ist das dann im Umgang mit den Stars? Und gibt es da eigentlich viel Berührungspunkte mit den Spielern in der Umsetzung von solchen Marketingmaßnahmen, Kampagnen etc.? Außer jetzt, dass die natürlich das ein oder andere Testimonial dann darstellen.
Also in England war es tatsächlich sehr begrenzt. Also da gab es schon eine sehr strikte Trennung zwischen Sport und sag ich mal wirtschaftlicher Seite. Ich war damals mal mit auf der Preseason-Tour in den USA. Da hat man dann halt mal mehr Austausch gehabt mit den Spielern. Aber ansonsten, dadurch, dass die auch woanders trainiert haben, war es schon relativ strikt getrennt. Hier gibt es schon mehr Schnittmengen, weil wir versuchen natürlich auch mehr mit den Spielern zu machen. Wir haben auch im Rahmen all der Änderungen, die wir vorgenommen haben, die Mitarbeiterprozesse mal so erweitert, dass wir gesagt haben, wir wollen Spieler und Mitarbeiter enger zusammenbringen. Es gibt gemeinsame Mittagessen, gemeinsame Fototermine, gemeinsame Saisonabschlussgrillen, so Geschichten. Insofern mehr Schnittmengen. Aber ich glaube, jeder, der jetzt auch an diesen Schnittmengen oder an diesen Schnittstellen arbeitet, merkt auch, dass das sind zum großen Teil auch ganz normale Jungs, die sich dann manchmal genauso in die eine oder andere Richtung rational oder irrational verhalten wie derjenige, der auch auf der Geschäftsstelle arbeitet. Ich glaube, da insgesamt einen sehr guten sehr guten Austausch zwischen diesen beiden Welten.
Ja, das finde ich wirklich interessant, weil da sind ziemlich viele junge Menschen auch dabei, die natürlich gerade, ich denke, in einer Profiliga wie in England unverhältnismäßig viel Geld verdienen. Also möchte da jetzt auch niemandem was abstreiten, alles cool, aber ich glaube, dass es da natürlich dann insbesondere dann, wenn es um das Thema Kreativität und Umsetzung geht, vielleicht auch nicht immer das Thema ist, was die Jungs am liebsten machen.
Ja, ja. Klar, ich meine, das ist so, ich glaube, das ist überall im Fußball so, dass du mit der sportlichen Seite den Kampf hast, wie viele Aktivitäten außerhalb des eigentlichen Trainings kannst du einem Spieler zumuten. Da hat der Sport verständlichermaßen immer so ein bisschen das Auge drauf und versucht, das möglichst gering zu halten. Als Verein sagst du, oder als jemand, der jetzt nicht die sportliche Verantwortung hast, willst du das natürlich immer maximieren, weil du weißt, dass das eigentlich die wichtigsten Gesichter deines Clubs sind. Und insofern sind das Herausforderungen, die hast du in jedem Verein. Und jeder versucht dann natürlich seine eigenen Themen so weit zu treiben, wie es eben geht.
Was war so die eine klare Lektion, die du für dich gelernt hast in der Arbeit mit Profisport und Marketing und Strategie?
Ich weiß nicht, ob es die eine gibt, aber ich hab leidvoll lernen müssen, dass es tatsächlich heißt, wenn man mit einer Mannschaft im Trainingslager ist, dass das Frühstück auch verpflichtend ist, ja. Und leider hatte ich zweimal die Situation, dass ich das Ganze nicht habe wahrnehmen können. Beide Male tatsächlich, also in diesem Jahr und im letzten Jahr, als wir in Österreich im Trainingslager waren, beide Male tatsächlich, weil ich arbeiten musste früh am Morgen, musste aber in jedem Fall 200 Euro Strafe zahlen, also auf Spielerniveau leider, was mir dann doch leichte Schmerzen bereitet hat. Aber das waren so die zwei schwierigen Lektionen, die ich da habe lernen müssen. Ja.
Das ist ja cool. Und letzte Frage zum Thema Kreativität, bevor wir gleich ins abschließende Q&A gehen. Was sind für dich heute die größten Herausforderungen hinsichtlich Kreativität im täglichen Geschäft?
Ich weiß gar nicht, ob es so eine Herausforderung ist, die auf heute bezogen ist, sondern ich glaube eher, es ist eine Herausforderung, der sich jeder ausgesetzt sieht, der so in dem Bereich Kreativität arbeitet, nämlich die Kreativität oder das Gefühl für die Wichtigkeit davon, jedem zu vermitteln, der in einer Organisation unterwegs ist. Weil bei dir ist es vielleicht ein bisschen anders gelagert, weil du eben spezifisch mit Leuten zusammenarbeitest, für die das genau denselben Wert hat und dieselbe Wichtigkeit. Aber ist ja natürlich so, wenn jetzt wir mit einem Thema wie einem Corporate Design ankommen oder einer Fortuna DNA oder einer Plakatkampagne oder kleineren banalen Sachen wie jetzt neuen Templates fürs Vertragswesen, dann hat das für einen selbst natürlich erstmal eine hohe Wichtigkeit, weil man sagt, das zahlt auf die Marke Fortuna ein. Mhm. Aber das muss jetzt nicht unbedingt bei demjenigen der Fall sein, der in der Administration arbeitet oder der sportlichen Bereich arbeitet. Und das wirklich auch zu transportieren, warum das eine Wichtigkeit hat. Nicht, weil es darum geht, irgendwie schöne Bildchen zu malen oder irgendwie tolle Farben auf der Wand zu haben, sondern weil es tatsächlich einen Wert an sich hat. Denn wenn man auf einen Fußballverein schaut, dann ist es so, der hat eigentlich zwei große Werte. Der eine sind die Spieler auf dem Platz und der andere ist das, was du als, ist eigentlich dein Logo, ja? Weil die Leute kommen ins Stadion, weil sie mit deinem Club etwas verbinden. Die kaufen ein Trikot, ein T-Shirt, weil sie deinen Club gut finden im Idealfall. Und die werden Mitglied, weil sie es gut finden. Mhm. Und je stärker du als Clubmarke bist, desto mehr kannst du halt davon profitieren. Und das ist halt die Herausforderung, dass da jeder mitzieht oder jeder auch das gleichgewichtet.
Ja, ich verstehe. Also ich glaube, was im kreativen Bereich auch aus meiner Warte oft immer wieder oder eigentlich immer wieder tatsächlich vorkommt, ist, dass du den Leuten das, was du da machst, greifbar machen musst. Viele, die im Einkauf in Anführungsstrichen sind oder die in diesem Bereich arbeiten, beziehungsweise Leistung einkaufen, verstehen jetzt gar nicht, wie so ein Prozess funktioniert. Was heißt das eigentlich, ein Corporate Design zu machen? Was heißt das, auch nur ein Foto zu machen? Und was heißt das, so eine Kommunikation zu steuern und was da für Prozesse hinter sind? Und dass das eben nicht, ich habe so eine lustige Geschichte mal erlebt, großer Konzern, und da wurden jede Woche irgendwelche Prospekte gemacht, wo dann Endgeräte gezeigt wurden, und dann meinte der Mitarbeiter dann, pass auf, du musst dann noch die und die Geräte austauschen, Texte ändern, und dann schick mir doch bitte das neue PDF. Und dann sagte ich, ja, okay, das dauert, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Und dann meinte ich, kann doch nicht sein, ich brauche das sofort, und ihr arbeitet doch an Macs. Ich so, ja, natürlich. Und meinte, ja, aber da ist doch ein Layout-Knopf dran. Ich so, ach so, den kannte ich noch nicht. Und den,
hat er dir den Knopf denn dann gezeigt?
Dann habe ich ihn eingeladen,
ja,
und habe gesagt, dann komm doch mal vorbei und setz dich doch mal dazu. Und dann zeige ich dir einfach genau, wie das funktioniert. Und dann kannst du mir den Layout-Knopf zeigen. Und dann kam er vorbei und hat sich das angeschaut und war total dankbar, dass er diesen Prozess verstanden hat. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel in täglichen Arbeiten relativ häufig auch anwende, dann einfach Leuten die Prozesse deutlich zu erklären oder sogar zu zeigen, damit sie verstehen, was da für ein Prozess hintersteckt, was das für eine Wertigkeit hat, der am Ende auch zu so einem Ergebnis führen kann. Mhm. Ich glaube, das ist eine Schnittstelle dann auch zu euch.
Ja. Macht das ja auch. Ja, ist nur die Herausforderung. Du kannst ja jetzt wahrscheinlich auch nicht das ganze Unternehmen bei dir hinterm Rechner versammeln. Und
was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass solche Prozesse den Leuten klar gemacht werden müssen, und dann hat man dafür natürlich auch ein größeres Verständnis, hoffentlich. Und ja, das sind so die Herausforderungen, die Kreativen natürlich häufig
haben. Ja, genau, aber also ist eine echt gute Anekdote.
Wir laufen jetzt gerade hier durchs Treppenhaus zurück in die heiligen Hallen der Kommunikation. Und ich würde gerne noch ein paar Fragen und Antworten stellen, um den Hörern noch mal so ein bisschen Einblick in deine Welt zu geben und in die Ratschläge, die du so für uns hast. Und ich würde gerne anfangen mit einer Frage. Wenn du eine riesige Plakatwand mit beliebigen Inhalten schreiben könntest, was wäre das und warum?
Erstmal muss ich vielleicht den Hörern auch nochmal sagen, dass es hier noch einen leichten Konzert-Biergeruch im Treppenhaus hat. Das ist leider immer noch nicht technisch übertragbar.
Aber das ist ja beim Fußball auch nicht angenehm.
Wobei jetzt nach so einem, nach einem Punk- oder Rockkonzert ist, glaube ich, nochmal eine Spur härter. Eine Plakatwand. Also wir machen ja tatsächlich relativ viel plakatseitig. Deswegen haben wir schon das ein oder andere, was wir präsentieren können.
Aber du?
Ich würde tatsächlich irgendwie so ein bisschen privat, ein bisschen beruflich eine Plakatwand mit den Vorteilen einer Mitgliedschaft bei Fortuna beschriften wollen. Aber das Schöne ist, dass das was ist, wo wir auch gerade dran arbeiten. Das heißt, das kann sogar sehr gut sein, dass das demnächst Realität wird. Ja,
alles klar, cool. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor einigen Jahren vielleicht?
Ich glaube, heute fällt es mir, also schwierige Frage, weil ich habe jetzt nie so eine Obsession gehabt, aber dadurch, dass ich heute sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbringe, vom Handy, vom Rechner, bei der Arbeit, habe ich heute null das Verlangen, was ich vielleicht irgendwie als Jugendlicher hatte, auch wenn ich nach Hause komme, das Ding anzumachen und einfach mich damit zu beschäftigen. Deswegen, das ist so eine Sache, wo es mich eher immer Überwindung kostet, dann zu Hause auch nochmal vom Bildschirm mich zu begeben.
Was inspiriert dich persönlich? Und gibt es da vielleicht Menschen oder Dinge oder Vorträge oder etwas, was dich in den letzten Jahren so als immer wiederkehrende Quelle vielleicht begleitet hat?
Ich glaube, es gibt nicht die Quelle. Also was mich tatsächlich irgendwie in den letzten anderthalb Jahren sehr beschäftigt hat, war der ganz breit gestreute Austausch, den ich einfach mit Leuten hier im und um den Verein herum hatte. Weil du Gerade wenn es ein mitgliedergeführter Verein ist, der auch so eine wechselhafte Historie hat, du einfach mit unheimlich vielen ganz, ganz unterschiedlichen Leuten in Kontakt kommst und das so eine sehr breite Erfahrung der deines Arbeitgebers und vom Verein an sich dir ermöglicht, auch durch die Augen von anderen. Und das fand ich extrem spannend, finde ich immer noch spannend, auch wenn ich irgendwie viel davon selbst miterlebt habe, aber auch zu sehen, wie emotional das Thema eben auch für viele andere ist. Also extrem, extrem beeindruckend. Ja.
Jetzt mal so ein bisschen zu dir privat, persönlich. Was tust du, wenn deine Konzentration nachlässt? Oder wenn die Dinge zu viel werden? Was ist da etwas, was dir hilft? Oder welche Fragen stellst du dir dann?
Ich glaube, wenn die Konzentration nachlässt, ich bin dann nicht der Typ, der sich dann in der Phase, wo die Konzentration nachlässt, Fragen stellt, sondern mein Ansatz ist immer dann Sport zu machen. Also ich versuche da immer noch ausreichend Zeit für zu finden und ich finde das irgendwie die beste Übung, um den Kopf zu reinigen und da eben so ein bisschen die Akkus wieder aufzuladen. Mhm. Auch wenn sie dann vielleicht körperlich leerer sind, aber...
Ja, super wichtig. Also ja. Bewegung zu haben, das ist für mich auch eines der ganz großen Themen des letzten, ja, ich würde mal sagen, des letzten Jahres, letzten 12 Monate gewesen. Was sind deine 3 Lieblings-Apps auf deinem Smartphone?
Platz 1 ist natürlich die Fortuna-App. Ja. ist ja ganz klar. Jetzt seit einiger Zeit so ein bisschen in das andere Thema von eben hineinspielen, eine App, die trackt, wie oft ich mein Handy nutze und wie viel Zeit ich darauf verbringe, im festen Vorsatz, das zu reduzieren. Und
kannst du uns sagen, wie die heißt?
Your Phone, glaube ich, heißt sie, aber ist erst seit ein paar Tagen drauf. Die läuft nur immer als Ticker quasi mit, deswegen ist es ganz, ganz spannend zu sehen, wo man da am Ende des Tages landet und immer viel zu hoch.
Ja, finde ich super spannend, weil das sind auch so Dinge, die Hörer ja direkt ausprobieren können.
Ja, während wir sprechen, schaue ich mal. Your Hour heißt sie, ja.
Your Hour, okay, cool.
Die misst tatsächlich, wie viel Zeit du da verbringst.
Und wenn ich fragen darf, was ist eine deiner skurrilsten Eigenheiten?
Fällt mir ganz schwierig. Ich glaube, das müssen andere beurteilen. Also ich weiß tatsächlich, also nicht sich zu sehr, also gerade wenn man auch mit neuen Leuten zu tun hat, dass man auch immer da sich auf den anderen einlässt und nicht zu sehr mit seinen eigenen Eigenschaften versucht, den anderen zu überrennen, sondern halt zu gucken, wie man da übereinkommt.
Okay. Letzte Frage im Q&A. Wobei empfindest du echte Freude?
Ich glaube, so banal es klingt, Zeit mit Leuten zu verbringen, die mir wichtig sind.
Super wertvoll. Ja. Super wertvoll. Gibt es was meine Hörer für dich tun können?
Das ist nett, dass du fragst, ja. wir freuen uns über jeden, der aufmerksam verfolgt, was die Fortuna macht. Das meine ich ganz ernst. Also wir sind da, versuchen da möglichst wenig elitär oder voreingenommen zu sein, sondern wirklich jeder ist hier herzlich willkommen im Stadion oder als jemand, der uns auch über die sozialen Medien oder sonst wie verfolgen möchte, der sich die App runterlädt.
Letzte Frage, wie kann man dich erreichen und wo trifft man dich?
Am besten im Stadion. Wohne auch in Düsseldorf, bin da immer viel unterwegs und ansonsten auch jederzeit über die Website zu erreichen von der Fortuna.
Alex, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Danke dir.
So viele spannende Einblicke erhalten dürfen, die ich ja vorher auch so noch gar nicht hatte, obwohl wir uns ja schon eine ganze Zeit kennen. Und ich glaube, die Hörer haben sehr, sehr viel erfahren dürfen über deine Aufgaben hier bei Fortuna, über dich als Person, wer du bist, wie dein Werdegang ist. Und vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, Jan.
Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei doch einfach beim nächsten Matchday wieder dabei. Und wenn du jemanden kennen solltest oder jemanden in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle oder eine gute Unterhaltung sein könnte, dann empfiehl Game of Creativity gerne weiter.
Und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft, die Show höher zu ranken und hilft anderen Menschen, diese Show zu finden. Und dafür jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday. Das war der Jan.